Diese Lesung ist aus der Apostelgeschichte, in Kapitel 1, die Verse 1 bis 11, die Himmelfahrt Jesu. Den ersten Bericht habe ich verfasst, lieber Theophilus, um alles, was Jesus von Beginn an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Ihnen hatte er sich nach seinem Leiden durch viele eindeutige Beweise lebendig gezeigt. Er ließ sich unter ihnen 40 Tage lang sehen und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat in Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die zusammengekommen waren, fragten ihn: Herr, wirst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder aufrichten? Er sagte aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Autorität festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird, und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen hinweg. Und als sie ihm nachsahen, wie er zum Himmel fuhr, da standen plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen, die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was seht ihr da, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn zum Himmel habt auffahren sehen. Worte des lebendigen Gottes.
Ja, Vater, unser Herr im Himmel, wir bitten dich, dass das so geschieht, wie wir gerade gesungen haben. Wir bitten dich, dass wir dein Wort so hören, wie du es meinst, und dass du kräftig wirkst durch dein Wort jetzt. In Jesu Namen. Amen. Also wir sind in einem Monat jetzt voller Feiertage. Habt ihr bemerkt? Es gibt 3 Feiertage in einem Monat. Ja, also nicht immer so viele in Mai. 1. Mai, das ist normalerweise in Mai. Aber Himmelfahrt ist nicht immer, ist manchmal, wenn Ostern spät ist, ist Himmelfahrt dann ein bisschen später in Juni, und dasselbe gilt für Pfingsten, Pfingstmontag. Aber es war nicht so geplant, nicht von mir zumindest, dass ich heute Morgen über Philipper 2 predigen würde in der Woche vor Himmelfahrt, Christi Himmelfahrt. Aber eigentlich passt das ganz gut. Es ist einfach der nächste Abschnitt in der Predigtreihe vom morgigen Gottesdienst. Aber ich musste einspringen für die Predigt heute, und ich dachte, nachdem ich heute Morgen diesen Text so im Kontext als Fortsetzung einer Reihe gepredigt habe, dass ich jetzt eher punktuell 2 Verse aus diesem Text nehme, Kapitel 2, 9 und 10. Und im Grunde eher über die Himmelfahrt Christi rede, als über den Text selbst, so genau den Text selbst. Also es geht Paulus hier nicht vor allem darum, was Jesus getan hat, sondern wie wir ihn nachahmen sollen. Das ist sozusagen sein Hauptthema, ist nicht Himmelfahrt, das ist so nur ein Nebenthema hier. Sein Thema ist eher in Vers 3. Tut nichts aus Streitsucht oder um eitle Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und jeder sähe nicht auf den eigenen Vorteil, sondern auf das, was dem anderen dient. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Und so bringt er diese Hymne zu Jesus Christus, über Jesus Christus vor, aber als Erklärung, wie sollen wir so gesinnt sein wie Jesus Christus? Das erklärt er, indem er sagt, er ist in göttlicher Gestalt, aber dass er das nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte, Knechtgestalt annahm und so weiter. Das ist ein sehr bekannter Text, viele wissen das bestimmt schon. Aber jetzt will ich eher über diese zwei Verse 9 und 10 sprechen. Darum hat Gott ihn noch auch hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, damit im Namen Jesu sich jedes Knie beuge, von allen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Ich habe zwei Hauptpunkte. Zunächst, was wir von Philipperbrief lernen können und dann, was wir nicht von Philipperbrief lernen können. Also es gibt einiges hier in diesen Versen, was wir über Himmelfahrt lernen und dann müssen wir einige andere Verse hinzuziehen. Wir hören hier, was geschehen ist. Das ist in der Vergangenheit, das ist also ganz sicher, weil es schon passiert ist. Darum hat Gott ihn auch hoch erhöht oder zum Höchsten erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Hoch erhöht ist nicht so unbedingt geografisch oder vom Raum gemeint, sondern er ist in Ehre und Autorität hoch erhöht. Und das Darum ist hier sehr wichtig, weil Vers 8 stimmt, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Weil er das gemacht hat, darum hat Gott ihn auch hoch erhöht. Er hat das erfüllt und das vollzogen, wozu er Himmel verlassen hat. Er ist am Kreuz gestorben, nicht weil er versagt hat oder weil er Hoffnung verloren hat oder weil das Böse gesiegt hat. Er ist da gestorben, weil das der Plan Gottes war, damit Menschen vergeben und mit Gott versöhnt werden können. Das alles hat er durch seinen Gehorsam bis zum Tod erreicht. So konnte Gott ihn erhöhen und ihm einen Namen geben, der über allen Namen ist. Er mag noch nicht von allen erkannt sein als der Höchste, aber das ist nur die vorläufige Situation. Das wird sich ändern. Das wird sich eines Tages schlagartig ändern. Denn hier wird auch beschrieben, nicht nur was geschehen ist in der Vergangenheit, sondern was geschehen wird in der Zukunft. Es wird einen Tag kommen, wo ihn alle erkennen werden, damit im Namen Jesu sich jedes Knie beuge von allen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Eigentlich ist das genau, was wir im Glaubensbekenntnis haben. Er ist aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Alle werden an dem Tag auferweckt. Keiner wird diesen Gerichtstermin entkommen. Die einzige Frage, die Schicksalsfrage wird sein, hast du das in Anspruch genommen, das Jesus am Kreuz für dich ermöglicht hat? Oder für die, die schon tot sind und jetzt am letzten Tag auferstehen, hattest du in deiner Zeit auf Erde das in Anspruch genommen, das Jesus am Kreuz für dich ermöglicht hat? Hast du ihn als Herr und Erlöser empfangen? Also jede Zunge wird bekennen, dass er Herr ist, aber nicht jede wird sich über diese Erkenntnis freuen. Leider. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Er will, dass alle Menschen ihr Ja zu ihm und zu Jesus Christus geben. Aber wir werden auferstehen und er wird, wie im Glaubensbekenntnis, die Lebenden und den Toten und die Toten richten. Von diesen Versen wissen wir, dass wir zuversichtlich in die Zukunft schauen können, wenn wir in Christus sind. Er hat den großen Sieg errungen. Er wird in Ewigkeit auf dem Thron herrschen. In juristischer Terminologie könnte man sagen, das Urteil ist gefällt worden, aber die Urteilsverkündung steht noch aus. Wir sind in dieser Zwischenzeit, bis Jesus zurückkommt. Und da stoßen wir auf eine wichtige Frage. Wie ist es mit dem Diesseits in dieser Zwischenzeit? Philipperbrief gibt einige Auskünfte, aber weniger zu diesem Thema der Gegenwart. Wo ist er jetzt, der Jesus Christus, und was tut er? Und das lernen wir nicht direkt von Philipperbrief, sondern wir müssen andere, das ist also der zweite Punkt, was wir vom Philipperbrief nicht lernen. Und nehmen wir die zwei Fragen im Visier, wo ist er jetzt, was tut er jetzt? Auskunft bekommen wir zu der ersten Frage am Anfang von Hebräerbrief, das ist Seite 12, 36, wenn ihr das folgen wollt. Hebräerbrief 1, 1 bis 3. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise durch die Propheten zu den Vätern geredet hat, hat er in diesen letzten Tagen zu uns durch den Sohn geredet, den er zum Erben über alles eingesetzt hat, durch den er auch die Welt gemacht hat. Dieser ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt das Weltall durch das Wort seiner Macht. Nachdem er die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst vollbracht hat, hat er sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er hat sich hingesetzt. Das ist im Grunde, was man tut, nachdem der Auftrag erfüllt ist, nachdem seine Arbeit getan worden ist, wie in Philipperbrief, nachdem er sich erniedrigt hat und gehorsam gewesen ist bis zum Tod am Kreuz. Und dass er sich zu Rechten des Vaters hingesetzt hat, zeigt, dass seine Mission erledigt war. Sünde, Satan, Tod sind erobert worden. Ihre Kraft ist gebrochen. So kann er sich als Sieger zu Rechten des Vaters hinsetzen. Paulus hat es sozusagen nicht vorhergesagt, sondern nachher gesagt in Epheserbrief. Ich lese einfach vor, es ist nicht nötig, das nachzuschlagen, aber es ist Epheserbrief 1, 20 bis 23. Durch sie hat er in Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt und ihn an seine rechten Seite in den himmlischen Welten gesetzt hat. Hoch über alle Fürstentümer, Gewalten und Mächte, über jede Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn der Gemeinde zum Haupt über alles gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Wir merken, dass er nicht nur zu seinem Vorteil da ist, als Herrscher, auch wenn das verdient wäre. Er ist auch zu unserem Vorteil da, zu Rechten des Vaters. Er ist als Haupt der Gemeinde da. Als Mitglieder der Gemeinde ist das für uns. Und in einem Sinne ist er nicht alleine da. Hört mal zu, was Paulus im nächsten Kapitel dann schreibt, 2,6. Er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt in die himmlischen Welten in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns erweise in Christus Jesus. Das zerspringt etwa unsere Kapazitäten, es uns vorzustellen. Wenn wir in Christus sind, dann sind wir schon mit ihm in diesen himmlischen Welten, in diesen himmlischen Welten. Wir haben Anteil an seinem Sieg, an allem, was er für uns gewonnen hat. Und seine geistliche Autorität, die vom Thron fließt, wird für uns eingesetzt. Und natürlich ist dies nur eine Seite der Medaille. Wir leben noch in einer Welt, wo die meisten Knien sich noch nicht vor ihm gebeugt haben. Wir leben noch in einer Kriegssituation im Grunde, wo der Ausgang klar ist, aber wo die Kämpfe noch wüten, wo Anfechtung noch auf der Tagesordnung ist. Und so sind wir sozusagen geistig eingesetzt in den himmlischen Welten, aber immer noch in dieser Zwischenzeit auf diesem Erden in Anfechtungen verwickelt. Aber trotz all dem gibt es keinen Grund, bange zu sein. Wir können das Leben zuversichtlich ins Auge fassen, denn er ist auf dem Thron. Das ist Vergangenheit, dass er aufgefahren ist und auf den Thron gesetzt worden ist, zu Rechten des Vaters. Er ist nicht in den Ruhestand getreten, als er aufgefahren ist. Er ist noch aktiv. Und das wird klarer, wenn wir die zweite Frage behandeln: Was tut er jetzt? Das finden wir auch, einige Antworten finden wir auch im Hebräerbrief 7,25 zum Beispiel. Daher kann er auch diejenigen vollständig erretten, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt für immer, um für sie einzutreten. Andere Übersetzung hat er, dass er Fürbitter macht für uns vom himmlischen Thron. Ähnliches gibt es über die Seite um 9,24. Denn Christus ist nicht in das Heiligtum eingegangen, das mit Händen gemacht ist, das ein Gegenbild des Wahrhaftigen ist. Also, das wäre der Tempel gewesen, das mit Händen gemacht ist, als Gegenbild vom Wahrhaftigen. Das nicht, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Er ist also wie der Priester noch, der Hohenpriester, der vermittelt, der sich für uns einsetzt, der dafür sorgt, dass die Nöte von uns Menschen zum Vater gebracht werden. Er vertritt uns an dieser wichtigsten Stelle. Wir haben also keinen Grund, bange zu sein, wenn es schwierig ist in diesem Leben. Er, der hohe Priester, setzt sich für uns ein. Aber es ist nicht nur als Priester noch aktiv, er ist auch als König auf dem Thron aktiv. Die Antwort dazu haben wir gewissermaßen schon gehört, indem wir lesen, dass er zu Rechten des Vaters ist, sitzt und regiert. Aber was bedeutet das konkret? Na, man könnte das unterschiedlicherweise zusammenfassen, aber es gibt im Apostelgeschichte in der ersten Predigt von Petrus am ersten Pfingsttag eine gute Zusammenfassung, Seite 1099. Wir haben schon von in Apostelgeschichte die Geschichte der Auferstehung gehört. Sorry, nicht der Auferstehung, der Himmelfahrt Christi gehört. Dann, da wurden sie aufgefordert zu warten, bis der Heilige Geist kommt. Er kommt an diesem Pfingstfestes und Petrus predigt dieser Predigt. Und am Ende heißt es in 33, da Jesus nun zur Rechten Gottes erhöht ist und die Verheißungen des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er das ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Nämlich er hat den Heiligen Geist ausgegossen, damals und immer noch bis heute. Jesus hat laut Johannesevangelium gesagt, etwas Provokatives zu seinem Abgang gesagt, dass es gut für die Aposteln, für seine Jünger ist, dass er weggeht. Das war vielleicht nicht, was sie hören wollten. Die wollten, dass er auf Erde bleibt und mit ihnen ist. Aber auf Erde war er immer begrenzt, weil er war in Menschenform. Er war in einem menschlichen Körper. Er könnte nur an einem Ort sein, an einer bestimmten Zeit. Aber das gilt nicht für seinen Geist, der Heilige Geist. Er kann zur gleichen Zeit an allen möglichen Orten sein und aktiv sein. Deswegen ist es so gut, deswegen ist es besser, dass Jesu zu Rechten des Vaters aufgefahren ist, damit er den Heiligen Geist ausgießen kann. Und das kommt uns zugute. Der Dienst Jesu ist nicht mehr ort- und zeitgebunden. Wir können alle erfahren, wo auch immer wir sind, wann auch immer es ist. Wir können erleben, dass der Heilige Geist noch aktiv ist, dass er in uns und unter uns wirkt. Das ist im Grunde die Geschichte der letzten 2000 Jahre, dass der Heilige Geist ausgegossen worden ist und den Dienst Jesu fortgesetzt hat bis zu diesem Tag. Christi Himmelfahrt ist also eine Ermutigung, weil es uns daran erinnert, was geschehen ist. Das kann nicht geendet werden. Er ist jetzt zu Rechten des Vaters. Er versichert uns, was geschehen wird. Er wird zurückkommen. Und wir lernen dadurch, was er jetzt, wo er jetzt ist und was er jetzt tut. Er ist aktiv in Macht und in einer Breite, die in den Zeiten von Jesu nicht möglich war. Er ist bei uns, er ist in uns, er ist unter uns. Der Heilige Geist wirkt, weil Jesus zum Himmel aufgefahren ist. Lass uns beten. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass auch wenn du nicht persönlich in Menschenform bei uns bist, du doch sehr aktiv bist und sich für uns einsetzt. Wir danken dir dafür, dass du uns vor dem Vater vertrittst. Wir danken dir dafür, dass du Fürde machst für uns. Wir danken dir, dass wir dich bitten können für alles, was wir brauchen. Und wir danken, dass du regierst, dass hinter allen Mächten dieser Welt und über alle Mächten dieser Welt bist du der endgültige, derjenige, der die Befehle gibt. Wir danken dir dafür, wir preisen dich dafür. Und Jesus Christus, wir hören, dass du den Heiligen Geist damals ausgegossen hast und wir wissen, dass du ihn immer noch ausgießt. Und wir bitten dich, dass das unsere tägliche Erfahrung sein wird, als Einzelne und als Gemeinde, dass du deinen Geist zu uns sendest und dass du durch deinen Geist in uns wirkst. Jesus Christus, wir sind offen dafür. Wir möchten das empfangen, was du vorhast. Wir möchten, dass du regierst und herrschst in unser Leben. Und wir bitten dich, dass du das so tust. In deinem Namen. Amen.